lernen. Und da finde ich es auch ganz interessant, noch bevor wir zu den ersten Stellen kommen, wenn ihr noch ihre Plätze einnehmen, lese ich nochmal kurz etwas vor. Und zwar, als der Herr seine Jünger beruft in die Nachfolge, das lesen wir zum Beispiel in Matthäus 4, Vers 19, da beruft er Petrus und Andreas und es heißt in Matthäus 4, 19, und er spricht zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Er beruft in die Nachfolge, aber das ist nicht zuerst ein Ruf zu sagen, kommt und ich werde euch zu Anbetern machen. Kommt und ich werde euch beibringen, wie man Gott richtig ehrt. Sondern kommt mir nach, kommt, folgt mir, lernt von mir. Aber was er insbesondere aus den Jüngern machen will, ist Menschenfischer, die andere auch für das Evangelium erreichen. Und einige hatten schon bemerkt, dass, und auch eine Frage war am Anfang, glaube ich, darüber mit den, wir haben im Alten Testament viele Beschreibungen von den Opfern. Und dazu lasst uns, bevor wir zu den anderen Stellen, die bei dir markiert sind, kommen, lese ich noch Hebräer 7 vor, Verse 26 und 27. Hebräer 7. Da heißt es dann über Jesus Christus, denn ein solcher Hohepriester geziemt sich auch für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Also auch die Begründung, nimm keine Opfer mehr, weil Christus ein für allemal dieses Opfer gebracht hat. Aber wenn wir das nicht mehr haben, wie sieht es dann im Neuen Testament aus? Was möchte der Herr von uns? Okay, lass uns anfangen vielleicht mit einem der bekanntesten Abschnitte in der Schrift, Lukas 2, die Weihnachtsgeschichte. Und erinnerst du, ich glaube, wir brauchen das nicht aufschlagen, weil das kennen wir. Die Hirten waren da gewesen, waren bei der Krippe gewesen und am Ende heißt es, und sie gingen zurück und sie priesen und lobten den Herrn für alles, was sie gesehen und gehört hatten. Ja? Sie lobten Gott. Wie? Wie ist der Stand? Indem sie allen sagten, was sie gesehen und gehört hatten. Okay? So dieses Lob war gar nicht explizit zu sagen, Gott im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, sondern es war zu dem Zimmermann und zu dem, was weiß ich, mit wem sie alles Kontakt hatten, ne? Zu dem Nachbarn. Sagen, Gott hat dieses getan und das ist für Gott gleichzeitig ein Lob, eine Ehrung und damit auch eine Form von Anbetung. Vielleicht die Paradestelle, zu der alle immer gehen, wenn es um Anbetung im Neuen Testament geht, ist Johannes 4, das wollen wir dann auch aufschlagen, Verse 23 und 24. Wer hat das Mikro und kann lesen? Ja, okay.
Nicht ganz geschafft, immer einschalten. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
Okay. Diese Anbetung, dann sagte, für ihn wichtig ist, es muss in Wahrheit sein. Es ist Gottes Wahrheit und auch im Geist, vom Geist geführt, gemäß dem Herrn. Wir müssen also diese Beziehung schon mal erstmal haben. Wir hatten in Offenbarung gelesen, dass die den Herrn nicht kennen, die kommen gar nicht rein zu seiner Anbetung. Ja, und auch so, er sucht Anbeter, aber bevor er Anbeter sucht oder bevor jemand zum Anbeter werden kann, muss er zum Erretteten werden. Ja, weil sonst ist Gott zwar immer noch der Gleiche, aber und könnte als Schöpfer und so weiter anerkannt werden, aber sie werden ihn nicht wirklich ehren, wenn sie nicht erkennen, was er für sie getan hat. Und deswegen hier diese Aufforderung: Gott möchte dieses, aber es muss im Geist und in der Wahrheit geschehen. Und interessant ist, dass dieses sich sowohl auf den Vater als auch auf den Sohn bezieht. Gerade wenn du mal mit welchen Gruppierungen redest, die Christus nicht anerkennen, oder Muslime, wo häufig gesagt wird, ne, wie weißt du Christi Gottheit? Wenn du ins nächste Kapitel schaust, Johannes 5, da heißt es in Vers 22 und 23, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Das ist eindeutig, ja, er hat behauptet, Gott zu sein. Aber wenn du sagst, wer mich nicht so ehrt, wie er Gott den Vater ehrt, der ehrt auch den Vater nicht, du behauptest, du bist Gott. Ja, und Christus hat es eindeutig getan. Also, und das hatten wir vorher schon gesehen, ne? Das Anbetung für den Vater und für den Sohn, das sind die, der eine Gott, der geehrt werden soll. Okay, ich glaube, nächste Stelle für uns, die wir haben, ist in Lukas 9, die Verse 34 und 35.
Während er noch so sprach, kam eine Wolke und überschattete sie. Als diese Wolke sie dann ganz einhüllte, fürchteten sie sich sehr. Gerade da ertönte eine Stimme aus der Wolke: Dies ist mein lieber Sohn, den ich erwählt habe. Hört auf ihn.
Okay. Lass mich die Szene noch mal ein bisschen für uns vor Augen führen. Sie sind auf dem Berg der Verklärung. Darum geht es hier. Ja? Und Jesus ist dort mit Petrus, Johannes und Jakobus. Und sie sehen ihn in seiner Herrlichkeit. Und Petrus sagt: Hier ist gut, lass uns hier bleiben, lass uns Hütten bauen. Wunderbar, in dieser Gegenwart des Herrn zu bleiben. Und Gott spricht vom Himmel aus und sagt: Dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Die anderen sind weg, Mose und Elia, die mit ihm erschienen waren. Und Jesus ist noch da. Petrus wollte gerne in diese Situation länger auskosten und da bleiben und wollte etwas tun. Und Gott sagt: Ihr habt Christus in seiner Herrlichkeit gesehen, hier ist, was ich möchte für euch als Reaktion. Hört auf ihn, tut, was er euch sagt. So, er zeigt seine Herrlichkeit, das kommt im Neuen Testament, also vor Offenbarung, gar nicht so häufig vor. Aber er wollte gar nicht, wie bei Mose: Fall nieder und bete an. Bleibe hier und mach ein Opfer. Nee. Er kennt ihn an. Er ist der Christus. Höre auf ihn. Tu, was er sagt. Und das war Gottes Reaktion, nachdem sie Christus in seiner Herrlichkeit gesehen haben. Jetzt gehe ich, glaube ich, so ein bisschen wieder nach den biblischen Büchern vor, oder jetzt erst noch mal zurück, aber danach geht es der Reihenfolge nach. Matthäus 21, der Grund, warum Matthäus, Johannes, Lukas hier so ein bisschen gesprungen waren, ich habe es nach der Lebenszeit Jesu gemacht, also chronologisch, nicht nach den biblischen Büchern. Matthäus 21, Verse 15 und 16.
Als aber die Hohenpriester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten: Hosianna dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort.
Hier kommen die Hohenpriester und Schriftgelehrten im Tempelbereich und sagen: Das geht aber nun nicht. Ja, hörst du die Kinder, die wie sie hier rufen und sagen: Hosianna, und dich preisen. Dann sagt er, ja, und das ist genau richtig. Und die Kinder können mich preisen. Habt ihr nicht gelesen? Ja. Das Lob muss nicht immer genau formgerecht und von Erwachsenen und genau auf der richtigen Tonlage sein, sondern sagte, wenn Kinder etwas erkannt haben und dieses mit Freude äußern, dann ist es ein Lob für Gott, das ihm wohlgefällig ist. Passte den gar nicht und sagte, nein, wir haben hier aber unsere Ordnung. Und er sagte, die haben was erkannt und es ist Wahrheit und sie preisen Gott dafür und ich erkenne das an und nicht eure, das war aber nicht so, wie wir den Gottesdienst geplant haben. Okay. Fragen schon mal soweit? Das war das aus den Evangelien. Sonst machen wir weiter in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, Verse 46 und 47.
Und sie waren täglich und stets einmütig zusammen im Tempel und brachen das Brot reihum in den Häusern und nahmen die Speise mit Freuden und einfältigen Herzen. Sie lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber führte täglich Menschen, die gerettet werden sollten, zur Gemeinde hinzu.
Okay. Sie waren zusammen und, Vers 47, sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Also sie lobten einfach Gott für das, was sie erkannt hatten, für die Gemeinschaft, die sie waren und auch für die tägliche Fürsorge. Sie nahmen Speise in Schlichtheit und einfach das, was sie hatten und waren dankbar dem Herrn gegenüber. Wenn wir gerade dort sind, Toni, vielleicht, oder hast du schon weitergegeben? Okay, ja, sonst kann auch Steffi lesen, ist okay. Geh nochmal kurz zurück, Vers 42 ist ein bekannter Vers, wo die Gemeinschaft oder der Ablauf der jungen Gemeinde beschrieben wird, hier in Apostelgeschichte 2, 42.
Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten.
Okay. Was fehlt? Okay. Was viele unter Anbetung verstehen, steht nicht explizit drin. Okay. Aber sie verharrten in der Lehre, Gemeinschaft, Brechen des Brotes, also Gedenken an den Herrn, also ne, im Abendmahl, wie wir es nennen, und in den Gebeten. In den Gebeten sicherlich war Lob und Dankbarkeit geäußert, okay. Aber ich glaube, einige würden sich ein bisschen schwer tun und sagen, ja, da ist ja gar nicht eine sogenannte Anbetungszeit. Okay. Aber es war, wir wollen hören, wir wollen gedenken, wir wollen das Miteinander stärken und wir wollen den Herrn loben im Gebet und danken ihn bitten. Okay? So, das war es, was das ausgemacht hat. Und in dem Ganzen lobten sie den Herrn, hatten diese Einstellung, haben das auch geäußert und Gott beschreibt das hier als ihm wohlgefällig. Wieder gar nicht so eine feste Form oder zu sagen, das muss jetzt in so stattfinden, sondern einfach diese Dankbarkeit, die sich geäußert hat. Dann eins der ist wenige Male, wo direkt ein Lobsingen erwähnt wird im Neuen Testament. Und das finden wir in Apostelgeschichte 16, Vers 25.
Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu.
Okay, wo waren sie?
Gefängnis.
Im Gefängnis in Philippi. Okay, das Mal, wo Lobgesang explizit erwähnt wird, und das Wort wird überhaupt nur viermal im Neuen Testament gebraucht, und die Stelle, wo es am deutlichsten ist, ist diese hier. Es war nicht in einem Gottesdienst per se, sondern sie haben das Gefängnis zu einem Gottesdienst umgewandelt. Ja? Wie konnten sie das zu der Zeit unter den Umständen machen? Ich bin mir sicher, auch wenn ich nicht auf eine direkte Bibelstelle verweisen kann, es war nicht das erste Mal, dass sie so den Herrn gelobt haben. Das war in ihnen drin. Ja? Und dann auch in diesen Zeiten erinnern und sagen, sie können uns schlagen, sie können uns in Ketten legen, können uns ins Gefängnis werfen, aber sie können uns nicht die Freude am Herrn nehmen. Und das haben sie geäußert und sie haben dort den Herrn gelobt. Ganz wörtlich, wenn dieses Wort zu übersetzen ist, sie beteten eine Hymne zu Gott. Das ist, was in Apostelgeschichte 16, 25 steht, wenn du es einfach Wort für Wort aus dem Griechischen übersetzt. Dann im Römerbrief, Kapitel 11, wir kommen dazu noch später in unserer Auslegung vom Römerbrief in den Sonntagspredigten, aber ganz kurz Gliederung nochmal, 1 bis 3 beschreibt die Sünde, Kapitel 4 und 5 die Errettung, Kapitel 6 und 8, wie kann ich jetzt leben, Kapitel 9 bis 11, was ist dann mit Israel jetzt? Okay. Und er kommt zu dem Abschnitt von diesem Ganzen, was Gott da noch weiter vorhat und wie gesagt, darauf kann ich jetzt nicht eingehen, aber er endet Verse 33 bis 36.
O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Okay. So, Paulus beschreibt hier Gottes Wirken. Und in dieser Beschreibung, er kommt zum Ende davon und sagt, Wer kann das alles ergreifen? Wer kann das verstehen? Was für eine Weisheit, was für ein wunderbarer Plan. Ihm alle Ehre. Quasi, er hat darüber nachgedacht, wie Gott alles wirkt. Und das führt automatisch quasi, das führt in seinen Gedanken zu einem Lob Gottes. Und sagte, ja, wer kann dieses alles verstehen? Und wir haben es gehört, Vers 36, aus ihm, er hat es geschaffen, durch ihn, er hat es gewirkt, und zu ihm hin sind alle Dinge. Alles ist zu ihm hin, alles ist zu seiner Ehre. Und tut dieses dann eben auch so kund und sagt, okay. Und all dieses Wirken, und Gott hat diesen wunderbaren Plan, und wir können es nicht vollständig erfassen. Versuch dir nur die ganzen Kommentare aus Römerbrief durchzulesen und sagst, okay, die versuchen das irgendwie zu verstehen, Gottes Plan mit Israel und Erwählung und so weiter und dann rauchen die Köpfe und können sich nicht darauf einigen. Aber die Reaktion bei Paulus war, Gott ist wunderbar und er hat einen Plan und ich versuche es so gut es geht zu erklären, aber Gott hat die Weisheit und ihm die Ehre. Und dieses Nachdenken führt bei ihm eben zu diesem Lob. Und direkt danach, wir wollen die nächsten beiden Verse auch noch lesen, die stehen dann in Kapitel 12, Verse 1 und 2.
Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.
Er hat gerade gestaunt und gesagt, wow, alles kommt von Gott und ist zu seiner Ehre und er ist so groß. Und dann sagt er, okay, und jetzt? In Anbetracht all dieser Erbarmung, von denen wir gehört haben, in Anbetracht all dieses wunderbaren Plans, stellt eure Leiber dar als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Er sagt, wenn du Gott dienen willst, wenn du ein Opfer bringen willst, das Gott gefällt, dann stelle dich mit deinem Leib Gott als lebendiges Opfer zur Verfügung. Er will keine Totenopfer mehr. Christus ist das ein für alle Mal geschlachtete, vollkommene Opfer. Ein Opfer, das ihm gefällt, ist zu sagen, Herr, hier bin ich. Nimm mich, gebrauche mich. Verändere mein Denken, verändere meine Worte, verändere meine Handlung. Lass es nicht mehr Volker sein, der durch mich wirkt, sondern Christus in mir. Der Heilige Geist, der wandelt im Geist, ne? der mich erfüllt und der dadurch wirkt. Das, sagt Gott, das ist, was ich mir wünsche. Wir hatten am Ende vom Alten Testament gelesen, lass es sein mit den Opfern, hör auf mit dem ganzen Gesang, ich will das nicht mehr hören. Dann kommt im Neuen Testament und sagte, was ich möchte, immer noch keine Opfer. Lobgesang, okay, wenn es von Herzen kommt, aber vor allen Dingen dich selber. Dass wir es wirklich verstanden haben zu sagen, Christus hat mich erkauft um das Preis seines Lebens, seines Blutes. Und ihn zu ehren bedeutet, mich ihm zur Verfügung zu stellen. Er sagte, das ist, was ich mir wünsche. Was Anbetung für ihn ist, was ein gefälliger Gottesdienst ist, ist nicht Dinge von uns zu bekommen, sondern uns selber zu haben. Er braucht nichts von uns. Selbst wenn du ihm Gold geben würdest, er sagt, das ist der Asphalt des Himmels, die ganzen Straßen sind damit gepflastert. Das, okay, wenn du es hast und es dem Herrn geben willst, in Ordnung, aber er sagt, ein gefälliger Gottesdienst ist, wenn wir erkennen, wie wir es bei Paulus gesehen haben, die Erbarmung Gottes, was er getan hat, und dann als Reaktion zu sagen, Gott, ich möchte einfach, dass du mich gebrauchen kannst, wie du es möchtest. Noch eine Reaktion. 1. Korinther 14, Vers 25. Was ist, wenn wir jetzt einen Gottesdienst haben und auch gemeinsam zusammenkommen? Okay, lass uns Vers 24 mitlesen. 1. Korinther 14, 24 und 25.
Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkündiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so, auf sein Angesicht fallend, wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist.
Okay. Er sagte, eigentlich was die Reaktion sein sollte, wenn jemand reinkommt, der den Herrn nicht kennt, für den das alles neu ist und nicht nur einer steht vorne und redet davon, aber wir alle verweisen auf den Herrn, erzählen, was er getan hat. Und er sagte, der wird auf sein Angesicht fallen, er wird Gott anbeten und sagen, Gott ist unter euch. Und er bezeichnet das hier als Anbetung. Das ist jemand, der gerade zum Glauben kommt. Aber in dieser Einsicht, Gott unter ihnen ist und dass er nicht dazugehört hat, aber dass Gott sich ihm offenbart und wenn er das annimmt, auch das ist, er wird niederfallen und Gott anbeten und dabei verkündigen, Gott ist unter euch. Herr, hier ist Gott, ich habe ihn jetzt gefunden oder er hat mich gefunden, ja, und ihm so die Ehre geben. Vielleicht, wo wir in diesem Kapitel sind, können wir nochmal kurz zurückgehen, Vers 15, 1. Korinther 14, 15. Ja, warte schon beim nächsten, tut mir leid, hab die ganzen aufgeschrieben. 1. Korinther 14, 15.
Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand.
Okay, dann geht um diese Ganze auch in Sprachen reden und das ist nochmal ein ganz anderes Thema, fangen wir jetzt nicht an, aber in diesem Ganzen, was er beschreibt, ist, wichtig ist, dass es auch verständlich ist. Okay? Ich will beten, ich will singen mit dem Verstand. Leute sollen verstehen können, was die Botschaft ist. Er hat nicht beschrieben, wie das klang, Aber was er beschrieben hat, ist zu sagen, wichtig für ihn im Gottesdienst ist, damit es zur Erbauung der anderen ist, es muss verständlich sein. Okay? Jemand kann vielleicht wunderbar auf Koreanisch singen, aber wir werden nicht erbaut. Wir können vielleicht das machen und wir haben eine Übersetzung auf Deutsch an der Leinwand oder so. Aber es, die primäre Voraussetzung ist, es muss verständlich sein, es muss hörbar sein. Das war eine der wenigen Anweisungen, die wir haben über wie gemeinsame Veranstaltungen stattfinden, gemeinsamer Gottesdienst. Wir haben Apostelgeschichte 2 schon gelesen. Du hast diesen Abschnitt 1. Korinther 14. Viel mehr haben wir nicht. Also Gott, wir haben im Alten Testament, wir hatten die präzise Beschreibung, Opfer müssen so und so stattfinden. Die Feste müssen dann und dann stattfinden und das muss da gewesen sein. Im Neuen Testament, sie trafen sich und hörten auf Gottes Wort, beteten, waren zusammen, lobten und danken Gott mit Einfalt des Herzens. Okay? Es gibt nicht mehr diese genauen Vorgaben zu sagen, so genau muss es sein. Also Gott gibt dort eine gewisse Freiheit. Das heißt nicht, ich soll unbedingt alles machen. Es heißt einfach, er gibt die Freiheit, dass die Gemeinde, in der, wo sie gerade sind und in der Kultur, in der sie leben, dass sie sich an diese Richtlinien halten. Wort im Mittelpunkt und als Reaktion dann eine Hingabe des Lebens, die dann Gott wohlgefällig ist, aber dass eben auch Gottes Wort verständlich weitergegeben wird. Ich muss mich beeilen. Epheser Kapitel 1, Verse 3 bis 6. Wenn ihr soweit seid, könnt ihr lesen.
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er es uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind, in Liebe und uns vorher bestimmt hat, zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Okay.
Langer Satz. Er sagte, ich preise, gepriesen sei der Gott und Vater. Ja, er hat uns gesegnet. Dann schreibt er dieses auf und er sagte, Vers 6, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Er sagte, all das, was er getan hat, ist eigentlich, er hat uns gemacht und er hat all dieses gewirkt, damit wir seine Gnade rühmen. Okay. So deswegen, dass wir uns dieses bewusst machen. Und dann sagt er, hat all dieses getan, damit wir einfach seine Gnade rühmen. Wir können es ihm sagen, aber wir können, wie wir es schon gesehen hatten, eben auch anderen sagen und so dieses Lob kundtun. Dieses Lob kann auch sein, ich überspringe den nächsten, Philipper 4,18 ist auch, da dankt er den Philippern und sagt, ihr habt gegeben und das ist ein Gott wohlgefälliges Opfer. Und springen zu Kolosser 3, Vers 16. Das hatten wir vorhin schon einmal bei den Psalmen kurz erwähnt, aber ich möchte, dass wir es noch einmal lesen. Kolosser 3, Vers 16.
Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade.
Genau. Okay. Wort des Christus wohne reichlich in euch und dann gibt dieses weiter. Und darin sind auch die Lieder erwähnt. Okay. Also wenn wir darauf schauen, auf diesen Aspekt der Anbetung zu sagen, die sollen reichhaltig sein am Wort Gottes. Okay. Nicht einfach oh, ich fand das ganz nett und ich ging in den Garten und das war schön und nett und Gott hat alles gemacht und ne, so, sondern er sagt, lass wirklich die Lieder reichhaltig sein mit dem Wort Gottes. Okay? Und die sind, einmal singt Gott in euren Herzen in Gnade, aber auch lehrt und ermahnt euch gegenseitig in aller Weisheit. So, bei diesem Aspekt der Anbetung, ja, es ist eine Anbetung, wir singen es zu Gott, die Psalmen, Hymnen und geistlichen Lieder, aber es ist gleichzeitig auch ein Unterricht aneinander, es ist ein Erinnern füreinander, zu sagen, lass uns daran denken. Ähnlich wie wir in dem Psalm gesehen hatten, ne? Meine Seele, preis den Herrn, ne? Und denke daran, was er dir Gutes getan hat. Okay, Hebräer 12, Vers 28.
Ich lese. Deshalb, lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht.
Okay. Darum hier die Begründung, wir haben ein Reich empfangen. Auch wenn wir noch nicht körperlich an diesem Ort sind, wir sind schon errettet, wir sind schon Teil von Gottes Reich. Und lasst uns dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen. Und das mit Scheu und Furcht. Okay? So, indem wir dankbar sind, dienen wir Gott wohlgefällig. Bei wem damit eher zu sagen, Gott, du hast für mich gesorgt. Also einfach diese Haltung und Äußerung der Dankbarkeit mit dem entsprechenden Furcht und Respekt Gott gegenüber. Sagen, ja, wir ehren ihn, indem wir dankbar das annehmen, was er für uns hat. Und wenn wir dann auch Hebräer berücksichtigen, die waren unter Verfolgung, die hatten daran gedacht, zurückzugehen zu dem Tempelopfern. Ja? Und dann zu sagen, ja, aber wenn ihr auch in diesen Umständen dankbar seid, das ist ein gottwohlgefälliges Dienst. Okay? Dann direkt im nächsten Kapitel, Kapitel 13, die Verse 15 und 16.
Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Furcht, die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl.
Okay. So, hier wieder, wo er beschreiben sagt, okay, das ist, was ich möchte. Durch Christus lass uns Gott ein Opfer des Lobes bringen. Was ist das? Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wenn wir ihn bezeugen, sei es im Gottesdienst, sei es auch auf der Straße, in der Nachbarschaft, in der Familie. Das ist ein Opfer, das ihm gefällt. Das ist eine Hingabe, ein Lob seines Namens. Und dabei vergesst nicht nur davon zu reden, sondern auch danach zu handeln. Wohltun und Mitteilen vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. An Opfern, die dann jetzt nicht mehr direkt rein für Gott gebracht sind, wie Brandopfer im Alten Testament, aber für andere zu geben. Und Gott sagt, ich sehe das, dass auch wenn es jetzt nicht exklusiv ausschließlich für mich gegeben wurde, sondern wenn du anderen etwas gibst, und das ist dann auch, was wir bei Jesu Gericht in Matthäus 24 oder 25 siehst, wo er sagt, was ihr dem einem dieser Geringsten getan habt, habt ihr mir getan, und was ihr ihm nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Okay? Sondern Gott sieht es als ein wohlgefälliges Opfer, wenn wir auch anderen gegenüber dienen, geben. Okay. Und eine Stelle noch, 1. Petrus 2, und dann versuchen wir das zusammenzufassen. 1. Petrus 2, Vers 5.
Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hoch willkommen durch Jesus Christus.
Okay. So, hier wieder dieses Gott hoch willkommen durch Christus. Okay. Was ist ihm so willkommen? Dass wir uns selber aufbauen lassen als ein geistliches Haus, um geistliche Opfer darzubringen. Was sind diese? Wieder dieser Lob, dieses gebraucht zu werden, andere zu ermutigen, ihn zu bezeugen. Da sagt er, okay, so euch gebrauchen zu lassen, das ist Gott hochwillkommen, ein Opfer, das ihm gefällt. Okay. So, wenn wir dieses anschauen, es beantwortet vielleicht nicht all die Fragen, die du hattest, wo du sagst, ja, aber was ist mit mit dem Liedgut? Was ist mit den Instrumenten? Was ist mit, kann ich mehrere Lieder hintereinander singen oder müssen die immer schön artig getrennt sein? Oder. Ja? Was ich möchte, ich habe es absichtlich in dieser Form gemacht, weil ich möchte, dass wir die Betonung da setzen, wo Gott sie setzt. Und dass wir verstehen und sagen, okay, hier ist, was Gott sagt, was ihm wohl gefällig ist. Und dass wir danach ausrichten. An einige Sachen sagt er nicht, dann zu sagen, okay, dann haben wir eine gewisse Freiheit, uns in einem Rahmen zu entscheiden, der dann vielleicht auch eine Weisheitsentscheidung ist. Okay? Aber versuchen, dieses, was wir jetzt durch die Schrift hindurch gesehen haben, anzuwenden, damit Gott auch bei uns sagen kann, das ist mir wohlgefällig. Lass mich versuchen, das in ein paar Prinzipien erstmal noch über rein aus dem Neuen Testament zusammenzufassen und dann direkt gehen wir über in die Anwendung Ende. Einmal zuerst, muss ich noch einmal schummeln? Ja, danke. Wir loben Gott, wenn wir das Gehörte weitergeben. Also es ist nicht immer nur, ich sage es zu Gott, sondern auch wenn ich es zu anderen sage. Gott hört das auch. Ja? Und vielleicht ist es ja auch manchmal in deinen Beziehungen so. Es ist nett, etwas Freundliches direkt zu hören, aber manchmal ist es auch nicht schlecht, von jemand anders zu hören, wie du jemanden in ihrer Abwesenheit gehört hast, gelobt hast, ja, und dir sagen, ja, dein Mann hat mir erzählt, wie stolz er auf dich ist und wie dankbar er für dich ist. Oh, das spricht sich rum. Ich wollte jetzt gar nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen, aber ja, so, das ist schön, das nicht nur direkt zu hören und Gott ist eben auch so zu sagen, es freut mich, ja, es ist schön, das von dir direkt zu hören, aber es freut mich auch, wenn du dich meiner nicht schämst und auch anderen von mir erzählst. Und Gottesdienst besteht darin, uns Gott mit unserem ganzen Leben zur Verfügung zu stellen. Das ist dieses Römer 12, 1 und 2, unser Leben hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Also gar nicht so sehr Gottesdienst ist, Sonntagmorgen pünktlich um 10 in deinem Stuhl zu sitzen, sondern dass wir uns Gott zur Verfügung stellen, zu sagen, wenn du mich Sonntagmorgen um 10 hier haben möchtest, dann bin ich hier. Wenn du mich beim Nachbarn haben möchtest, um denen eine Mahlzeit zu bringen, dann ist das genauso Gottesdienst. Unsere Anbetung beinhaltet Dankbarkeit für Gottes Gnade. Oder es fließt auch daraus. Ja, wenn wir uns wirklich dieses bewusst machen, sagen, nicht ich war so gut und Gott hat mich belohnt, sondern wir waren verlorene Sünder, die aus Gnade errettet sind. Und dann sagen, okay Gott, dass du dich meiner angenommen hast, dass du deinen Sohn gesandt hast. Ich danke dir dafür und wir sehen immer wieder, das ist ein gottgefälliges Opfer, wenn wir einfach diesen Dank äußern. Individuell, in unseren Worten, aber auch eben gemeinsam. Und das ist eben die Gelegenheit. Und wenn jeder das in seinen eigenen Worten macht und wir das gleichzeitig machen, dann klingt das wie ein Riesendurcheinander. Und deswegen benutzen wir manchmal Lieder und sagen, so können wir das gemeinsam Ausdruck verleihen. Wir danken dir und dann wird es auch verständlich, was wir gelesen hatten, 1. Korinther 14, 15, was er sagt, es soll verständlich sein, es soll, ja. Anbetung soll sich in Worten und Taten äußern. Nicht einfach nur, ich sage das Richtige, sondern ich lebe auch danach. Was entnehmen wir daraus? Ich möchte, ich glaube, ich habe das so. Welche Anwendung können wir daraus entnehmen? Ich kann das gerne nochmal einen Ausdruck geben, wenn du sagst, so schnell war ich nicht, ich habe nicht alles mitbekommen. Kann dir gerne die Texte geben. Als Definition, Anbetung ist unsere angemessene Reaktion auf Gottes Existenz und Taten. Das ist so ein bisschen meine Definition. Es ist eine angemessene Reaktion auf Gottes Existenz, auf sein Wesen und das, was er getan hat. Weil Anbetung ist dieses, sich dieses Bewusstmachen, wer Gott ist, und es folgt immer als Reaktion auf das, diese Erkenntnis, und das haben wir in der Schrift durchaus durchgängig gesehen. Es war eine Offenbarung von Gott. Sie haben etwas erkannt. Paulus hat etwas beschrieben, wie Gott gewirkt hat. Und sie beten ihn an. Sie danken ihm. Sie loben ihn dafür. Okay. Anbetung hängt von der Einstellung des Einzelnen ab. Es ist nicht wir als Gemeinde machen Anbetung, sondern entweder ich bete Gott an oder ich tue es nicht. Aber ich tue es nur, wenn ich einfach dem Herrn danke für das, was er in seiner Gnade gewirkt hat. Du kannst nicht Anbetung für irgendjemand anders machen. Und du kannst auch nicht jemand anders dazu bringen, anzubeten. Du kannst ihm Gottes Wort bringen und ihn daran erinnern, in der Hoffnung, dass diese Person dann auch anbetet. Aus Dankbarkeit, weil sie es verstanden haben. Aber es muss, ne, sonst, die sagen mit den Lippen das Richtige, aber das Herz ist weit entfernt. Es muss aus dem eigenen Herzen kommen. Es muss ein Bewusstsein da sein, sagen, dieses ist, wer Gott ist, was er getan hat. Und ich danke ihm dafür und handle deswegen auch so. Nochmal sehr ähnlich, Anbetung bedeutet, Gott zu ehren, für wer er ist und auch, was er getan hat. Anbetung ist nicht dazu da, eigene Künste zu präsentieren. Es ist nicht, wir machen Anbetung und ich zeige, wie toll ich anbeten kann. Weil dann kommt die Aufmerksamkeit weg von dem, dem die Ehre gebührt, und hin zu dir, und dann wird es zum Götzendienst. Okay? Deswegen sehr viel Vorsicht dort. Es ist nicht eine Darstellung, sondern es ist ein Dank Gott gegenüber für sein Wirken. Anbetung ist kein Gefühl, aber unsere Reaktion auf Gottes Wahrheit. Lass mich den vielleicht ein bisschen erklären. Ich habe nicht gesagt, Anbetung ist kein Gefühl zu haben. Okay? Aber es ist nicht, ich fühle irgendwas und das ist jetzt Anbetung. Sondern Anbetung ist meine bewusste Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist auch ein Gefühl. Okay? So, aber es ist eben nicht einfach irgendein Gefühl. So, ich habe nicht angebetet, wenn ich nicht ein Gefühl habe. Also, wieder Dankbarkeit ist ein Gefühl. Aber wie soll ich das ausdrücken? Es ist nicht, ja, ich habe irgendwie, dass mir was kalt den Rücken runterläuft, dann habe ich angebetet oder so. Das ist nicht, was es ist. Aber es ist unsere Reaktion auf Gott. Wir kommen gleich. Lass mich diese hier noch kurz zu Ende machen. Anbetung ist nicht beschränkt auf eine Art von Gottesdienst oder auf einen Gottesdienst. Es ist nicht begrenzt zu sagen, Anbetung ist, was ich hier mache oder wenn ich hier ein Lied singe oder wenn ich hier bete oder so, sondern, wie wir gesehen haben, es ist ein breites Spektrum in meinen Worten und Taten, die einfach aus Dankbarkeit Gott gegenüber geschehen. Und eins noch, wichtig für den Gottesdienst ist, der Herr soll im Mittelpunkt stehen. Es geht um ihn und es ist nur Anbetung, wenn es um ihn geht. Wenn es um meinen Geschmack geht, um meinen Stil geht, um meine Darstellung geht, dann ist es schon kein Gottesdienst mehr. Oder keine Anbetung, die Gott gefällig ist. Okay? Er muss im Mittelpunkt sein. Du hast es ja wirklich sehr allgemein gehalten. Wie gesagt, also ein bisschen der Plan. Ich möchte aber trotzdem für uns das ein bisschen konkretisieren, was ich vorschlage auf der Grundlage all dessen, was wir gesehen haben. Einmal, wir haben sehr viel gesehen, dass Anbetung eine Reaktion ist auf Gottes Offenbarung. wie ich hoffe, dass wir das umsetzen können als Gemeinde, ist, und ich hatte das mit Richard abgesprochen, wenn es dir aufgefallen ist beim letzten Mal, wir haben im Gottesdienst die Lieder ein bisschen eingeführt. Das ist wirklich, dass man vorher sich bewusst macht, entweder nach der Bibellese, das ist einfach, da haben wir gerade schon Gottes Wort gehört, vielleicht auch ein paar von den Liedern eher auf nach der Predigt verschieben, also wenn du merkst und sagst, hey, das ist aber ungewöhnlich, so haben wir es noch nie gemacht, okay? Dann käme das aus dieser Überlegung zu sagen, es ist nicht, Anbetung ist nicht ein Mittel, um irgendwie in Gottes Nähe zu kommen, sondern Anbetung ist eben eine Reaktion auf Gottes Gegenwart und auf seine Offenbarung, okay? Und das werden wir versuchen umzusetzen. Und es gab immer wieder auch die Frage, ja, was ist, wir haben jetzt ein paar Mal angesprochen, es ist nicht eine Präsentation. Und dann gab es manchmal die Fragen und auch Diskussionen ein bisschen, okay, wie sieht es dann aus, wie reagieren wir, wenn jetzt irgendjemand was vorgeführt hat oder ein Lied vorgesungen hat. Das muss ich so sagen, ich denke, bei allem, was ich beobachtet habe, die vortragen, sie wollen dieses zu Gottes Ehre tun. Das habe ich bei allen den Eindruck gehabt. Es geht darum, etwas zu vermitteln. Ich hatte bei keinem hier irgendwann mal den Eindruck, die wollen eine Show draus machen. Okay? Vielleicht kam es bei jemand anders rüber, aber also das war mein Eindruck. Ich glaube wirklich, und wir vermitteln das auch immer wieder, auch wenn die Kinder was vortragen, dass sie das für Gott tun, dass es dieses ist. Von daher, als Handhabung, wir wollen darauf hinweisen, wir wollen Gott die Ehre geben. Und deswegen tendieren wir dazu, weniger mit Applaus und Klatschen und so weiter, wenn wir sagen wollen, wir wollen Gott die Ehre geben. Wir werden aber kein Gesetz daraus machen, zu sagen, ja, jetzt hat jemand dort sie ermutigen wollen oder so, sondern einfach zu sagen, okay, als Tendenz, ja, das ist der Hintergrund zu sagen, wir wollen Gott die Ehre geben. Nicht als, das war nicht gut genug, dafür klatschen wir nicht, ja, sondern das ist einfach unsere Handhabung. Und wir überlegen noch ein bisschen, wie man das vielleicht auch fördern kann, dass zum Beispiel die Gemeinde auch mit einem Lied reagieren kann oder in der letzten Strophe mit einstimmt oder so, sodass man sagt, okay, ich möchte ja reagieren, wenn ich eine wunderbare Wahrheit höre über das Kreuz zum Beispiel, wie Christus für mich gestorben ist. Wir haben gesehen, ne? Wir sollen ja nicht so sagen, okay, sie haben davon gesungen, wie Christus gestorben ist. Naja, ich will reagieren, ich will Gott dafür danken. Aber es soll eben auch auf Gott gerichtet sein. Deswegen so ein bisschen die Spannung. Und das ist einfach nur eine Handhabung, das ist nicht, wenn du es so gewohnt bist, bist du besser oder so schlechter, sondern einfach zu sagen, als Handhabung, weil wir versuchen, dieses umzusetzen, einfach zu sagen, ermutigen, danach gerne was sagen, wenn du sagen, Amen oder preis den Herrn, das war ein Segen für mich, darfst du das gerne. Wie gesagt, wir werden jetzt nicht, dass sich alle umblicken und sagen, oh, bloß nicht so reagieren. Manchmal ist zu reagieren vielleicht besser, als wenn ich überhaupt keine Reaktion habe. Und danke. Ja, wenn ich vorne stehe und predige, ich möchte absolut nicht, dass Leute klatschen, aber ich möchte auch nicht, dass Leute einschlafen. Ja, so, wir sollen reagieren, aber mein Anliegen wäre, oder die beste Reaktion, die du mir geben kannst, ist, dass du nach Hause gehst und sagst, ich ändere etwas in meinem Leben, weil ich das gehört habe von Gott. Und ich glaube auch für die etwas anderes vorführen, ob sie einen Bibeltext lesen, ob sie ein Lied singen, wenn du sagen kannst, das hat mich ermutigt, nochmal neu mit dem Herrn anzufangen oder diese Sachen in Ordnung zu bringen. Ich glaube, das ist das beste Lob. Und dann sind sie auch dankbar zu sagen, Gott hat das gebraucht. Wir haben hier wenig gefunden von wegen ne, genau diese Art oder dieses Lied oder dieses Instrument. Heißt nicht, wir machen alles. Es wird eine Weisheitsentscheidung sein. Richard und ich sind da im Gespräch miteinander auch. Aber versteht, das ist der Hintergrund. Und das ist, was wir fördern wollen, dass für uns, wir uns wirklich bewusst machen, wer Gott ist, was er für uns getan hat. Und dass wir diesem auch gemeinsam Ausdruck verleihen, in den Gebeten, uns das in den Bibellesen bewusst machen und dann auch gemeinsam darauf reagieren, auch in dem, was wir äußern. Und das soll eben auch lehrreich sein, sodass wir uns auch gemeinsam daran erinnern, zu sagen, so wunderbar und groß ist unser Gott. Okay? Fragen, Anmerkungen dazu? Ganz gerne auch später. Ich habe... Jan. Haben wir ein Mikro? Ich weiß nicht, wo es gerade ist. Ja, sonst.
Auch in der Gefahr, ist das laut? Ja. Auch in der Gefahr, dass ich was Falsches sage. Aber es wirkt so. Es wirkt so schwierig. So, es ist so religiös. Man macht sich so viel Gedanken über solche Sachen. Also entweder hat man das in sich und dann lebt man das aus oder ist halt nicht da. Wenn ich mir so viel Gedanken über die Dinge machen muss, wie ich dann anbete, was ich sage, wie ich klatsche, wie ich mich reagiere, dann ist das doch. Ich glaube, wir müssen einfach für den Herrn uns hingeben und dann kommen die anderen Dinge irgendwie nach.
Ja, aber wir haben einfach geschaut, was sagt die Schrift. Ja, und das wollen wir als Basis nehmen, weil das ist Gottes Offenbarung. Und deswegen, glaube ich, wir haben versucht, so ein bisschen das Gleichgewicht zu finden, zu sagen, wir wollen, wir alle brauchen immer wieder diese Erinnerung, weil wir alle so vergesslich sind und weil wir es manchmal so als selbstverständlich hinnehmen, weil wir es so häufig gehört haben, dass wir uns vor Augen führen, so ist Gott. Und dass wir dann eben auch das Gott gegenüber äußern. Und mir ist es lieber, wir machen uns ein bisschen Gedanken, als zu sagen, Sonntagmorgen, wir singen normalerweise ein paar Lieder, wo ist ein Liederbuch, schlag irgendwas auf. Und das nicht, wir benutzen es nicht, um etwas zu kreieren, sondern wir überlegen, was von Gottes Charakter und Wirken wollen wir betonen und wie können wir diesem Ausdruck verleihen, nicht um eine Atmosphäre oder irgendwas zu kreieren, sondern um uns zu erinnern, wie die Schrift es auch tut. Sie erinnert uns an Gottes Gnade, Gottes Wirken, Gottes Taten und ermutigt uns, diesem Ausdruck zu verleihen.
Ja, so ein bisschen ist halt auch die Gefahr, dass man dann so religiöse Muster entwickelt und ich glaube, wir stehen ziemlich in der Gefahr, dass wir das tun und dass man das dann so reglementiert, wie das halt so sein sollte und wie man das macht und dass man darin aber irgendwie den Jesus, der jetzt vielleicht gerade was in einem bewirkt, dass wir das nicht ausleben dann, weil wir uns dann schämen oder weil wir das so nicht gewohnt sind und wie auch immer. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, die ich sehe.
Wir hatten die Stelle drin, ne, wo die Kinder gejubelt haben und im Tempel das nicht zulassen wollten.
Die Kinder sind übrigens super, ey. Wir brauchen immer Kinder im Gottesdienst.
Haben wir weitestgehend. Ja, aber gleichzeitig auch, wir haben auch die anderen Reaktionen, das haben wir jetzt nicht gelesen, wo Petrus bei Cornelius das unterbindet und sagt, hey, nicht vor mir hier. So von daher, dieses Versuchen irgendwie im Gleichgewicht zu halten. Deswegen habe ich gesagt, ich will da nicht die Betonung drauf legen, ich will nicht, dass wir dort einander richten oder so, aber es ist gleichzeitig, glaube ich, eine Hilfestellung für einige zu sagen, dass ich mir nicht unsicher bin, wie kann ich denn darauf reagieren? Ich möchte, dass wir darauf reagieren, ich möchte, dass wir Gott loben, aber dass wir es eben auch bewusst versuchen, die Aufmerksamkeit weiter auf den Herrn zu richten und zu lassen.
Ich verstehe Jörn ganz gut, aber ich glaube, das, was wir jetzt gerade in der Schrift gesehen haben, dass es eben nicht viele Regeln gibt, beziehungsweise es geht um die Beziehung zu Gott und danach darum, sich selbst als Opfer darzustellen. Und da gibt es eben keine großartigen Regeln zu Musik und Liedgut und sowas. Und es geht eigentlich darum, dieser vielleicht auch sich ein bisschen frei zu machen von irgendwelchen Mustern oder Traditionen. Also ich verstehe das genau eigentlich andersrum. Also so ist es bei mir angekommen.
Nein, darf ich nicht. Ich denke, in der Gruppe, vieles von dem, was wir gelesen haben, war auch individueller Gottesdienst, auch in dem Psalm. Und in der Gruppe, du brauchst einfach nicht Gesetze, aber du brauchst sagen, okay, das ist, wie wir es handhaben wollen. Und einfach, ja, darf sofort, Gisela. Was ist das Verständnis davon? Und ich glaube, wenn uns das, was wir hier gesehen haben, wenn uns das bewusst ist, und deswegen haben wir es in diesem Format gemacht, zu sagen, okay, wir wollen den Herrn loben und wir wollen jetzt nicht lauter Sachen machen, aber einfach, wenn man sagt, okay, das ist, wie wir versuchen, das, was wir gesehen haben, umzusetzen, dann ist es einfach eine Handhabung und das ist okay so. Ja, Gisela?
Ich bin Volker sehr dankbar, dass du das so gut ausgearbeitet hast, weil bei diesem Durcheinander, das zur Zeit in der Christenheit herrscht und in vielen Gemeinden kommt man wirklich mal nicht zurecht. Und wir haben wirklich, du hast sehr tief das alles ausgearbeitet. Und ich konnte für mich selber zum Beispiel mich bestätigen in manchen Sachen, was gut ist, was Anbetung ist. Manche konnte ich, was ich vielleicht machen wollte, gerade hast du bestätigt, dass ich das gar nicht brauche, weil im Neuen Testament ist es anders als im Alten Testament. Und das war wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen, kann uns als Gemeinde auch helfen, weil wir leben nicht spontan, sondern wir haben einen Gott, der über uns steht und der sich so erniedrigt, dass er auch von uns eben erwarten kann, dass wir ihm nachfolgen und ihm aus Liebe es tun, wie er es will. Und im Alten Testament ist es so wunderbar für uns, so wie du jetzt eben uns gezeigt hast. Und da wollen wir uns, also ich persönlich, mich danach richten und ich bin dir sehr dankbar und auch Richard, dass er dieses Thema angesprochen hat, weil da können wir eben gemeinsam näher kommen und besser den Herrn dienen als Gemeinde. Das bringt uns zusammen und nicht auseinander. Und ich denke, wie Oleg auch, ich denke genau, wie Oleg es gesagt hat, das war das Gegenteil, weil der andere Bruder es erwähnt hat. Danke.
Ich würde gerne, habe Richard darum gebeten, dass wir jetzt, wir haben so viel gehört und ich möchte, dass wir darauf reagieren. Und du hast ein Lied ausgesucht, dass wir mit dem dann schließen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wie gesagt, wenn da noch Fragen sind, könnt ihr auch gerne später noch auf mich zukommen oder jemand noch mehr ausführlichere Notizen haben möchte. Aber ich hoffe, es hat dir geholfen, einen Überblick gegeben und jetzt will ich uns noch die Gelegenheit geben, auch in einem Lied darauf zu reagieren.